Herzlich willkommen. Eine neue Woche, ein neuer Sharkbite. Wir starten in die Nach-Derby-Woche mit Sharkbite 58 und auch heute habe ich den Markus dabei. Hallo Markus.
Hallo Tube und begrüßen weiterhin von der Tabellenspitze.
Ja, das hat sich nicht geändert, das kann man von vornherein, glaube ich, sagen. Wir sind heute ohne Gast, weil eigentlich hatte ich vor, den Bernd Schwickerer zu fragen, ob der nochmal Bock hat, bei uns dabei zu sein. Aber ihr habt es vielleicht schon gehört, ich bin dann eingeladen worden in den Bissl Hockey Podcast. Und die Folge ist seit Montagabend schon draußen, also da gerne reinhören. Und dann haben wir natürlich gesagt, gut, wenn wir da schon drüber geredet haben, braucht man natürlich nicht nochmal den Gegenbesuch. Und deswegen bleiben Markus und ich heute nochmal unter uns.
Die doppelte Dosis Bernd reicht ja auch jetzt erstmal.
Bevor wir aufs letzte Wochenende gucken, der Haie, gucken wir natürlich wie immer erstmal auf die Jugend. Fangen an mit der U20. Die waren, wie gesagt, zu Gast beim EC Bad Tölz am vergangenen Wochenende. Es gab ein 6:1 am Samstag, ein 7:2 am Sonntag und somit weiterhin die U20 an der Tabellenspitze der Findungsgruppe 2, A2 wohlgemerkt, ne, gibt ja auch die B, die dann drum spielen, wenn nächstes Jahr vielleicht in der Top-Division mit dabei sein kann. Ja, und beim Blick auf die Tabelle sieht das wie folgt aus. Die Junghaie nach 8 Spielen auf 1, 7 Siege, eine Niederlage, 21 Punkte. Dahinter die DEG, auch 8 Spiele, 15 Punkte. Dann folgen einige Teams wie die Eisbären, Ingolstadt, Augsburg und Dresden mit nur 6 Spielen, was in der 7er Liga eben normal ist, ne? Irgendwer hat immer mal Pause. Und ganz am Ende die EC Bad Tölz, wo die Haie jetzt waren, auch 8 Spiele, 5 Punkte. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Qualifikanten für die Top-Division beträgt jetzt schon 13 Punkte und die spielen halt teilweise noch gegeneinander, also noch nicht ganz sicher, aber so ziemlich sicher ist die U20 drin. Und wenn wir auf den weiteren Spielplan gucken, dann kommt jetzt das Wochenende, an dem die U20 spielfrei hat. Danach wissen wir dann schon wieder ein bisschen mehr, wenn wir da nächste Woche reinschauen. Kurzer Blick in die andere Gruppe, in die Gruppe 1. Da ist das Ganze ein bisschen ausgeglichener. Krefeld vor Schwenningen, vor Mannheim, Kaufbeuren, Landshut, Regensburg, Iserlohn. Und wenn man sich da die Punkte anguckt, da ist es wirklich eng vorne. 13, 12, 11, 11, 9, 7, 6. Also da ist alles soweit noch drin. Wie gesagt, wenn man da in der Haie-Gruppe mal genauer drauf schaut, da sind vorne die Haie und Düsseldorf 21, 15 und dann 9, 9, 8, 5, 5. Also da sind es tatsächlich zwei, die so ein bisschen vorne weglaufen. Vorne weglaufen ist ein gutes Stichwort. Das hat auch die U17 am vergangenen Wochenende gemacht gegen den RC Grizzly Adams Wolfsburg. Es gab am Samstag ein 6:2. Am Sonntag eigentlich ein 11:2. Da haben die Junghaie aber zu viele Hochspieler eingesetzt, weswegen das Spiel dann im Fußball sagt man am grünen Tisch, Markus, sagt man beim Eishockey dann am weißen Tisch?
Oh Gott, frag mich sowas bitte nicht.
Auf jeden Fall sportrechtlich ist das Spiel dann nachträglich 0:5 für die Grizzly Adams gewertet worden.
0:5 ist doch schon echt ein krasses Ergebnis. Ich glaube, im Fußball geht es ja dann 0:3 oder so, ne?
Ja, war mal 0:2, jetzt ist es, glaube ich, 0:3, haben sie an die Punkte angepasst. Beim Eishockey war es aber, glaube ich, schon immer 0:5, ne?
Echt? Wow, okay.
Ja, nichtsdestotrotz, die Junghaie weiterhin in den Top 6 locker drin, der 8 Teams, die sich für die Meisterrunde dann qualifizieren mit den ersten Teams aus den jeweiligen Südgruppen und ja, da kann man jetzt am nächsten Wochenende wieder Eishockey in der Köln Arena 2 gucken. Am Samstag um 16.30 Uhr spielt die U17 gegen Krimmitschau. Das wird ein bisschen knapp mit dem Spiel der Profis gegen Mannheim. Vielleicht so 2/3 Junghaie gucken, danach hochgehen. Dann ist man wahrscheinlich ja, locker zum, oder was heißt locker, da ist man zum Warm-up wahrscheinlich oben, so irgendwo da drin. Und dann das zweite Spiel dann am Sonntag, da ist es dann um 11.30 Uhr auch wieder gegen Krimmetschau. Und lassen wir die Jugend ein bisschen beiseite, Markus, ne, und kommen mal zu den Spielen der Profis am Wochenende. Und was soll man sagen? Ich habe letzte Woche 4 Punkte vorausgesagt, ne?
Ja, ich habe 6 vorausgesagt.
Ja, gesamt wolltest du 5 draus machen. Gut, dass ich bei 4 geblieben bin, denn mit den 4 Punkten lag ich dann fürs Wochenende richtig. Und beim Meister in München, da gab es die 3 Punkte. Und da gucken wir noch mal ein bisschen genauer drauf, Markus. Wie hast du das Spiel empfunden?
Also erstmal muss ich ja mal sagen, ich könnte jetzt großkotzig sagen, ich habe es ja vor dem Spiel gesagt, bei der letzten Aufnahme, dass wir Freitag souverän die Tabellenführung verteidigen werden.
Und du hattest völlig recht, ne?
Die Haie haben Wort gehalten, was im Sinne des Wortes. Alles in allem war das eine echt starke Leistung. Wenn man sich das Spiel also betrachtet, das Einzige, wo man halt Kritik üben könnte, war halt im ersten Drittel, ne, das Powerplay, was man da halt nicht getroffen hat, obwohl man beste Chancen hatte. Ja, es ging mit dem 0-0 in die erste Drittelpause und dann, und wenn man das erste Drittel so ein bisschen Revue passieren lässt, es ging, glaube ich, los mit 8-0 Torschüssen für die Haie und im zweiten Drittel gab es dann das totale Spiegelbild, nämlich, ja, dann hatte München 8-0 Torschüsse und ging auch dann kurz vor Ablauf der Unterzahl der Haie mit 1-0 in Führung. Ja, Tobias Antschischka, der seinen ersten Start bekommen hat, sah da jetzt nicht ganz so glücklich aus. Ich glaube, die Vielzahl ist sich einig, oder Metz ist sich einig, dass er den Puck eigentlich mit der Fanghand hätte locker abfangen können. Ließ den Puck nach vorne prallen, Moritz Müller konnte nicht mehr einschreiten und wer war es am Ende? Ben Street war dann der Nutznießer, der zum 1-0 von München verenden konnte. Danach waren die Haie halt in Überzahl, konnten vom Glück sagen, dass sie dann Tobias Anschlichkeiten drin hatten, denn beinahe wäre das 2-0 von München gefallen. Aber ab diesem Zeitpunkt hatte man quasi den Eindruck, dass die Haie das Heft des Handelns in die Hand genommen haben und München mal gezeigt haben, was diese Saison von den Haien erwartet werden kann. Denn sie nutzten ihre Chancen konsequent aus, drehten das Spiel von 0-1 bis ins dritte Drittel auf ein souveränes 5-1 und ließen da wirklich einiges aufblitzen und München so ein bisschen ratlos auf dem Eis zurück.
Ich würde mal tatsächlich einhaken beim 1-0 und beim 1-1, ne, die du gerade ja schon gesagt hast, weil das waren so ein bisschen für mich fast identische Szenen. Vor dem 1-0 von München gab es dieses Break in Unterzahl der Haie, wo Jason Best den Abschluss sucht, die Scheibe vorbeimacht und dann wirklich, das war ja fast mit auslaufender Strafe, dieses 1-0 von Zürich. Ich glaube, da war noch eine Sekunde auf der Uhr oder so, als er den dann über die Linie gedrückt hat. Genau umgekehrt, dann vor dem 1-1, das war dieses 2-0 mit Elis und ich glaube Oswald war's.
Ja, genau, der hatte die Chance.
Und dann eben das 1-1 durch Grenier. Da war im Gegensatz zum 1-0 der Münchner die Strafe aber gerade abgelaufen. Ne? Also das war dann schon wieder bei 5-5. Und den hat Grenier halt überhaupt nicht getroffen. Ne? Ein bisschen Glück gehabt, dass er dann auch noch abgefälscht wurde von McKiernan, glaube ich, war es. Und so waren die Haie halt wieder in der Partie. Und das 2-1 von Andreas Thoresson, für mich fast so das schönste Tor der Partie. Wie er sich da die Scheibe an der Bande erkämpft, dann diesen Doppelpass an der blauen Linie mit Dietz macht. Und dann hat er eben auch das Glück, dass da vor dem Tor ein bisschen Verkehr ist und dass die Scheibe dann wirklich vom Schützen aus gesehen rechter Pfosten, linker Pfosten reingeht.
Ja, bei dem Tor, ganz kurz noch dazu gesagt, ich fand da jetzt Matthias Niederberger nicht ganz souverän in dieser Aktion. Also so wie ich es gesehen habe aus der Hintertorposition, eigentlich freie Sicht auf den Schützen, auf die Scheibe, da war niemand mehr dran. Und das Ding ging halt, wie gesagt, das vom Innenpfosten rechts dann rein und macht er in meinen Augen keine gute Figur. Er hat jetzt insgesamt ein echt gutes Spiel gemacht, weil er hat ja wieder Dinge da gezeigt, die man von ihm dann gerne aus der Nationalmannschaft kennt. Krake aus Riga, ne, um das mal nochmal aufzugreifen. Da hatte man kurzzeitig ein bisschen Angst, so, oh Gott, ey, nicht, dass das in eine andere Richtung geht und die Haie noch an ihm verzweifeln. Aber sie haben es ja dann zum Glück im weiteren Verlauf besser gemacht und wie gerade schon gesagt, 5 unanswered goals den Bullen eingeschenkt.
Ja, und das waren dann auch sehr schöne Tore. Ne? Also das zweite Tor von Grenier war dann wirklich das genaue Gegenteil von dem ersten. Also den hat er aufgelegt bekommen von McLeod, den hat er voll erwischt. Ich meine, ich hätte es irgendwo gelesen, dass das Ding über 160 km/h hatte.
Ich glaube 162, ein paar
Zerquetschen. Irgendwie so, ne? Genau. Und das dann halt gab's, ich glaube, bei Magenta oder bei der DL gab's dieses Vergleichsvideo, ne? Von seinem ersten Tor und dann von dem zweiten.
Oh, das habe ich nicht gesehen.
Dann beim 4-1 wieder ein bisschen Glück gehabt, weil den will Dietz ja eigentlich ziemlich sicher nicht zu Maxi Kamera spielen, aber die
Scheibe
wird halt perfekt, genau, wird perfekt abgefälscht. Ja, und Austin vom Bulli weg, ne? Das war dann das vierte Weitschusstor, was die Haie in dieser Partie gemacht haben. Am Ende dann mit dem 5-1, am Ende noch mal ein bisschen in Unterzahl gewesen. Und München hat dann auch nicht aufgehört zu spielen, muss man sagen. Ne? Die haben weiter gemacht. Die haben den Torhüter auch beim 5-1 rausgenommen, haben es 5-2 gemacht, haben dann den Torhüter wieder rausgenommen. Und die waren auch kurz davor, das 5-3 zu machen. Und wenn das, ich sag mal, so 2 Minuten vorm Ende fällt und die Chance war da, dann fängst du vielleicht noch mal das Zittern an. Aber so haben die Haie das dann gut runtergespielt. Ne? Antschitschka hat dann nach diesem einen Ding gut gehalten, hat über 93% gefangen am Ende. Von daher kann man da, glaube ich, sehr zufrieden sein. 2 Punkte, die mir nicht so gefallen haben bei dem Spiel auf Seiten der Haie. Zum einen die Bulli-Quote. Die war echt mau. Aber wir haben es ja vorher gesagt, ne, München ist das beste Bulli-Team der Liga.
Es war, glaube ich, 38-24 war es. Also,
ja.
Wenn man dann die nackten Zahlen nachher sieht, es geht irgendwo noch für das, was man vorher erwarten konnte. Aber,
ja, aber pass auf, wenn du dir die Zonen ein bisschen anguckst, München hatte 3/4 aller Offensivbullis von ihrer Seite gewonnen.
Ja.
Ne? Auch über 70% in der neutralen Zone, einzig in der Haie-offensiven Zone haben die Haie 60-40 so ein bisschen dagegen gehalten, ne? Was ja auch nicht verkehrt ist, wenn du dann in der offensiven Zone ein bisschen besser bist, nur wenn du dir das alles anguckst, war das natürlich schwach. Und die Special Teams von den Haien, ne? Die haben halt nicht so wirklich geklickt, ne? Die beiden Tore für München waren beide in Überzahl. Von den Haien, der von Grenier war eben nicht mehr in Überzahl, somit die Haie also ohne Powerplay-Tor. Beide hatten 5 Situationen, München geht da mit 40% Powerplay-Quote raus, die Haie mit 0. Ne? Und das ist dann so ein bisschen, werden wir hundertprozentig gleich noch drauf kommen, wenn wir über das Düsseldorf-Spiel reden.
Lass mich ganz kurz noch 1, 2, 3 Sachen dazu sagen.
Ja, klar, natürlich.
Also generell München, dass sie halt den Torwart früh ziehen, ich fange da kurz an, und halt dann noch die Chancen haben, das ist halt Münchens DNA, ne? Die geben halt nie auf. Du musst halt konsequent 60 Minuten dranbleiben, kannst nicht, die eigentlich nie zu sicher sein, ne? Und im Endeffekt haben sie halt gut gemacht, wenn München richtig ernst waren, ist mal brennt hinten, ne? Ist völlig logisch, das passiert jedem Team, aber sie haben es dann wirklich am Ende, meiner Meinung nach, souverän zu Ende gebracht. Was die Bulli-Quote angeht, da verweise ich jetzt auch schon mal wieder auf das Derby von Sonntag. Bulli-Quote ist eben nicht alles, ne? Was wir dann beim Derby gleich auch nochmal sehen werden. Und was das Powerplay betrifft, ja, da haben wir dann halt auch da wieder eine Verweis halt aufs Derby, weil die Haie haben da irgendwas gesehen, etwas gemacht an ihrem System, was ihnen nicht gut bekommen ist.
Ja, wollen wir direkt rüberziehen oder hast du zum
Münchenspiel haben wir, denke ich, mal alles gesagt. Ach so, doch, eine Sache noch. Das ist jetzt ein Aufruf, ganz ehrlich. Liebe DEL, ganz ehrlich, was ist so schwer daran, auf der Statistikseite zu hinterlegen, ob ein Tor im Powerplay in Unterzahl oder bei 5 gegen 5 gefallen ist? Es ist jetzt der 4. Spieltag vorbei, das 2. Wochenende und immer noch sucht man diese Angaben vergebens. Und wenn ich gerade dabei bin, warum zum Henker findet man die Aufstellung nur noch in der DEL-App, aber nicht mehr auf der Webseite? Also, falls das jemand hören sollte von der DEL, bitte, da ist Nachbesserungsbedarf.
Willst du auch noch als letzten Punkt dazu sagen, dass man die Statistiken immer noch nicht sortieren kann?
Das hast du ja jetzt getan, damit ist genug gesagt.
Na komm, dann genug gegen die DEL gebasht. Wir kommen zum Sonntag. Und es war es war wirklich alles bereitet, ne, für ein hervorragendes Spiel. Ne? Die Haie als Tabellenführer, die DEG als Tabellenletzter. Und ja, ich greife vor, das ist jetzt immer noch so. Das hat sich nicht geändert. Du hast ausverkauftes Haus. Irgendwann am Samstag war dann wirklich kein einziges Ticket mehr zu bekommen. Du hast den Fanmarsch mit dem Einsingen vorher am Dom. Das findet ihr bei uns knapp eine halbe Stunde als Reel auf Instagram. Kann man sich das angucken. Haben wir ein bisschen mitgefilmt.
Es gab keinen musikalischen Act in der Arena.
Es gab keinen musikalischen Act in der Arena. Es ist jetzt auch das Puckkind, was Moritz Müller hieß, zu schieben, wäre ein bisschen banal, oder?
Ich finde das schon ein bisschen hart. Also da kann der Kleine nichts
für. Ja, für den Namen kann er auch nichts, ne? Aber ja, also es gab ein Puckkind, das hieß Moritz Müller. Das hat den Puck vor dem Spiel eingeworfen. Wie gesagt, volles Haus, alles wunderbar, alles bereitet. Und wenn du vorher in den sozialen Medien gelesen hast und daran merkst du halt, aus was für einer Zeit die Haie kommen, den Haie-Fans der Arsch auf Grundeis gegangen. Und ich habe das nicht verstanden.
Ganz ehrlich, und im Gegensatz dazu, wenn man sich so manch einen DEG-Fan durchgelesen, was er so geschrieben hat, auch in Foren, wenn man da Ergebnistipps gelesen hat, da hat man sich gedacht, oh mein Gott, ey, was müssen wir da Sonntag erwarten? Weil wenn ich dann teilweise Ergebnistipps gelesen habe, die Haie gewinnen das mit 8-0, 8-1, 11-2, da ist mir ja schlecht geworden. Und ich dachte so, Gott, wo soll das denn hinführen am Sonntag? Ja.
Ja, genau so ist es nämlich dahin geführt, ne? Die Haie ein bisschen wenig selbstbewusst. Die DEG hat eben das gespielt, was die DEG in so einer Partie halt spielen kann, ne?
Ja, das nicht nur spielen kann, sondern auch spielen muss, ne? Ja. Du fährst halt als brutaler Underdog eigentlich zum Derby nach Köln. Du, ja, alle denken eigentlich damit, dass du da die Klatsche deines Lebens kriegst, dass das in die Geschichtsbücher eingeht, dieses Spiel, weil sie so auf die Nase bekommen. Und ja, die ersten beiden Wechsel, glaube ich, sagen wir es mal so, hätte Gregor McLeod die in meinen Augen 1000%ige Chance in der ersten oder zweiten Minute, was es war, versenkt. Ich glaube, das Spiel hätte einen ganz anderen Drive bekommen, aber er hat sie halt nicht genutzt. Und von dem Punkt an hast du gemerkt, die DEG wurde ein bisschen sicherer. Die kam so langsam im Spiel an.
Ja, und machten und dann das 1-0.
Ich wollte sagen, es hat dann im Endeffekt, glaube ich, 8 Minuten gedauert. Und dann war es auch gefühlt, glaube ich, der erste richtige gefährliche Abschluss auf Mirko Pankowski, den die DEG dann durch Olischewski genutzt hat.
Ja, kurz reingespielt von Rosmi. Olischewski hält die Kelle rein, abgefälscht, keine Chance für Pankowski. Und das erste Gegentor der Haie bei 5-5 in dieser Saison. Statistisch gesehen das zweite Gegentor bei 5-5, aber das erste war eben der Penalty von Rowe gegen Ingolstadt. Das wird natürlich als Gleichzahl gewertet, weil keiner auf der Strafbank saß, ne? Aber ja, so richtig aus dem Spiel heraus war das eben dann nicht. Also erstes Gegentor bei 5-5.
Ja.
Dann kommen die Haie aber zurück.
Moment, vorher gab es doch noch den Pfostenschuss von Sinan Akdag.
Den habe ich, glaube ich, ein bisschen ausgeblendet. Der habe ich.
Doch, da gab's okay. Ein 2-1 über die rechte Seite. Ich weiß jetzt nicht, wer über die rechte Seite dann ins Dritte gekommen ist. Pass ging quer vor das Tor an Pankowski vorbei und Akdag stand am langen Pfosten und hatte halt kurzzeitig die Chance, ins leere Tor zu treffen, hat es aber vorgezogen, nur den Pfosten zu treffen. Und danach kam die Haie zurück, nämlich durch Carter Proft.
Ja, und der hat was gemacht, was man von ihm nicht kennt, nicht erwartet hat. Und obwohl er ehemaliger Spieler der DEG war, das kannten die wahrscheinlich von ihm auch noch nicht, ne?
Nö, wenn man dem Bernd Glauben schenken darf, hat er sich auch gedacht, wer ist dieser Spieler? Wer hat das Trikot von Carter Proft da gerade angezogen? Weil er hat sich die Scheibe im Mitteldrittel erobert, hat sich dort gegen den ersten Düsseldorfer durchgesetzt und ist dann ja mit Speed zwischen den beiden Verteidigern hindurch und hat die Scheibe sehenswert mit der Rückhand unter das Dach gehoben und hat auch Henrik Haukeland echt alt aussehen lassen in der Situation.
Ja, der ist dann nicht mehr so schnell hingekommen. Das erste Drittel war auch, fand ich, bis auf so ein paar Sachen von den Haien noch relativ gut.
Ja, wie gesagt, also der Start war verheißungsvoll. Dann gab es so ein kleines Tief, ne, mit dem Gegentor und der Großchance für Aktak. Aber danach kamen sie halt besser im Spiel an und konnten dann auch ihr Tempo aufs Eis bringen, sich ja jetzt nicht die Chancen in der Fülle erarbeiten, in der man es schon gesehen hat. Aber sie waren halt besser im Spiel, haben die Scheibe halt laufen lassen und die DEG kam eigentlich relativ wenig zum Zuge im ersten Drittel. Nur leider änderte sich das dann im zweiten Drittel. So aus meiner Sicht war das das schwächste Drittel der Haie diese Saison und der Vorbereitung, noch dann mit dazu gerechnet. Da habe ich noch kein schlechteres gesehen. Da war irgendwie, ja, der ganze Esprit, der ganze Elan, das Tempo war raus, die Scheibe lief nicht mehr so gut. Und ja, die DEG hat da in einer Sequenz war es, glaube ich, über 2 Minuten lang die Haie im eigenen Drittel eingeschnürt und konnte die Scheibe laufen lassen, hatte da einige hochkarätige Abschlüsse oder war kurz davor, der letzte Pass hat ja nicht gepasst oder es wurde dann noch ein Schläger dazwischen gebracht oder jemand hat die Scheibe geblockt. Also da hat die DEG meiner Meinung nach das Spiel sogar bestimmt und die Haie hatten echt arge Schwierigkeiten im zweiten Drittel.
Ja, es gab diese Sequenz Mitte des Drittels, wo die DEG wirklich 2 Minuten fast in der Zone der Haie war, sich da festgespielt hat. Aber ich merke auch, du hast das Vorbereitungsspiel in Iserlohn nicht gesehen.
Das ist richtig.
Also das war wirklich so vom Niveau her ähnlich von den Haien. Also von der Saison her bin ich völlig bei dir. Schwächstes Drittel der Haie in diesen 4 Spielen. Deswegen hoffe ich, dass die Haie sich das nochmal gut auf Video angucken, ihre Schlüsse ziehen, dass es sowas eben nicht mehr gibt. Und wir gehen direkt mal ins letzte Drittel. Und dann haben die Haie auf einmal im Powerplay getroffen. Zu Beginn des Drittels. 2-mal, knapp 2 Minuten auseinander. Erst Louis-Marc Aubry, dann Maxi Kamara. Ähnliche Tore von jeweils der anderen Seite. Ein Schuss, Schrägstrich, ein scharfer Pass aus dem Bullikreis Richtung Tor. Louis-Marc Aubry hat den selber angenommen, sich gedreht und Haukeland war dann noch nicht in der Ecke. Maxi Kamara hat den Rebound genommen, der dann von Haukeland gerade kam, weil er den Schuss nicht festhalten konnte. Wie gesagt, ähnlich seitenverkehrt und doch nicht ganz gleich. Aber dann hast du gedacht, ja, das Ding geht jetzt in die richtige Richtung.
Vor allen Dingen, weil danach dann die zweite 5-3 Überzahl im Spiel folgte.
100 Sekunden.
Und ja, wenn wir dann nochmal kurz zurückspringen ins erste Drittel, da war es, glaube ich, eine Minute oder etwas mehr als eine
also 80 Minute. Sekunden.
Oder 80 Sekunden, ja, gut. Da hat man schon gesehen, die Haie waren ideenlos, beziehungsweise sie hatten eine Idee. Die Idee war, die Scheibe in den linken Bullikreis zu bringen, zum jeweiligen Schützen, in den meisten Fällen Tourisson, der von da schießen sollte. Dann sollte, so zumindest meine Wahrnehmung, also sollte auf den Rebound gegangen werden und der Spieler vorm Tor den Rebound halt verwandeln. Nur das scheiterte allein schon aus mehreren Gründen scheiterte es. Es lag A daran, die Anspiele von der blauen Linie von Nick Balen die meiste Zeit waren nicht gut. Die Puckannahme von Tourisson war nicht gut. Und die Schüsse, wenn sie denn kamen, kamen überhaupt nicht durch, weil der Slot quasi zugestellt war. Und der Hai in der Mitte hat keine Chance hatte, irgendwie überhaupt zur Scheibe zu kommen oder an die Scheibe zu kommen. Und da hat es die DEG gut verteidigt, beziehungsweise die Haie eigentlich in meinen Augen, ich sage es ungern, katastrophal gespielt.
Ja, dann haben es der DEG relativ einfach gemacht. Ne? Also das war wirklich dieses, du spielst quasi in einem U außen um dieses Dreieck herum. Ne? Und da fehlte dann so ein bisschen die Kreativität, was bei den Haien sowieso nie passiert. Ne? Ist dieser Pass von der Grundlinie bei 5-3 einfach mal auf den Mann im Slot.
Ne? Der kommt, stand ja gar keiner.
Der kommt nie. Ja, klar, da stand keiner, aber der kommt halt auch nie, wenn da einer steht. Immer außenrum oder eben und ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, das hat Hannover mal zu Tode exzessiert mit Cicicicki und ich glaube Mitchell war damals noch mit dabei. Die haben die Scheiben so lange hinterm Tor hin und her gespielt, bis der im Slot halt eben irgendwann freistand, weil der Verteidiger nicht mehr hinterhergekommen ist. Und dann kam der Pass da rein und dann war das Ding drin. Ne, sowas siehst du von den Haien halt nie. Und ich glaube, das letzte Tor, was wir aus so einer Situation gesehen haben, wo dann mal was anders gespielt wurde bei 5 gegen 3, war in den Playoffs nicht letzte Saison, sondern davor die Saison, erste Playoff-Runde gegen Ingolstadt.
Und das sah damals, ist mir voll eingefallen, ja.
Ja, und das sah damals eher so aus, als wäre das von den Spielern selber gekommen und nicht von der Bank.
Ja, stimme ich dir zu.
Ja, und also seitdem,
genau, ich hätte genau dasselbe Beispiel gebracht.
Ja, seitdem gab es das nicht mehr. Wie man 5 gegen 3 spielt, hat die DEG dann kurz danach gezeigt. Kevin Clark hatte das Tor sowas von leer vor sich, weil Pankowski die Sicht verdeckt war. Der hat diesen Pass rüber einfach nicht gesehen von Veroni.
Nee, der stand noch relativ weit vorne, weil ich glaube, er hat versucht, sich irgendwie Sicht auf die Scheibe zu verschaffen, ja. Weil vorm Tor wurde da echt gut gearbeitet. Gut, wir kennen es auch von den Haien, dass sie gerne mal ihren eigenen Keeper screenen. Aber ich denke, die DG hat da echt gute Arbeit geleistet und dieser Pass war einfach sagenhaft und also so ein leeres Tor, klar. Wir haben ja schon gesehen, dass Spieler dann das leere Tor nicht treffen, ne? Aber in dem Fall hat Clark das Ding einfach eiskalt in die Maschen genagelt. Pankowski chancenlos.
Dann kam das 3:3, schöne Grüße an die Verena, ne, die letztens den Schiri-Artikel geschrieben hat, der bei uns auf der Seite, den wir veröffentlicht haben von ihr. Die war vor dem Spiel einmal kurz bei uns, hat gesagt, ja, Öffing trifft. Ne, Markus, kannst du dich erinnern, ne?
Ach ja, ich kann mich erinnern. Ich habe auch gesagt, sie braucht sich heute keine Sorgen zu machen, die Haie gewinnen das Spiel locker. Mhm, ja, ich sehe, was ich dann, ne, Freitag hat es funktioniert, Sonntag habe ich voll ins Klo gegriffen, von daher. Gab nicht immer.
Gewinnen können hätten die Haie das Spiel trotzdem noch, und zwar in der Overtime. Da hatten sie deutlich die besseren Chancen. Wobei ich möchte nicht vergessen zu sagen, die Haie hätten auch in der regulären Spielzeit noch verlieren können, wenn Clark das Ding 3 Sekunden vor dem Ende reinmacht. Ne? Das war so dieser Moment, wo du dachtest, ja, so schnell gleicht sich das Ding von Baptiste aus dem letzten Jahr dann halt aus.
Na, tat
es nicht, wobei ich auch immer noch nicht verstehe, wie Clark aus der Situation ohne eine Strafe rausgehen konnte gegen Nick Bale.
Kevin Clark. Jeder kennt seine Spielweise, weiß, wie er auf dem Eis agiert, was so seine Stärken und seine Schwächen sind. Und hat das ganze Spiel über, hat er immer wieder so diese kleinen Nicklichkeiten drin gehabt, provoziert. Und das hat ja auch dann spätestens zu dem Zeitpunkt Moritz Müller dann so richtig auf die Palme gebracht, weil der ist ihm dann ja mehr oder weniger ins Gesicht gesprungen und hat ihn ja richtig angeschrien. Und ich persönlich habe in dem Moment gedacht, der knockt den gleich aus, weil der war ja so sauer auf den. Und Kevin Clark, wie er nun mal ist, er stand grinsend vor ihm, ist dann lächelnd zur Bank gefahren, weil er im Endeffekt für sich gedacht hat, ich habe genau das erreicht, was ich wollte. Ich bin denen unter die Haut gegangen. Die sind jetzt ja angepisst, konzentrieren sich vielleicht nicht mehr auf ihre Stärken, sondern ich bin denen unter die Haut gegangen. Mehr wollte der gar nicht.
Und das sage ich jetzt in der positivsten Form, die man da gerne reininterpretieren kann. Kevin Clark ist eine kleine Assel.
Korrekt.
Das, den hasst du, wenn der beim Gegner spielt, ne? Aber den liebst du wahrscheinlich, wenn der bei dir spielt und du sowas machst. Aber nichtsdestotrotz, um dann nochmal drauf zurückzukommen, das hat ja tatsächlich nichts mit dieser Situation gegen Balen zu tun, vor dieser Chance da direkt am Ende. Nochmal, warum es da keine Strafe gibt, verstehe ich bis heute nicht. Dann wäre das Ding in der Overtime wahrscheinlich trotzdem nicht an die Haie gegangen mit dem Powerplay an dem Tag, aber es wäre wenigstens die Chance da gewesen. Und natürlich macht Kevin Clark dann am Ende den entscheidenden Penalty im 8. Versuch, ne?
Ja, das war ja irgendwie klar. Ne? Ich glaube, er hatte er in Overtime, oder war das so Rossi, der den Alleingang hatte? Er hätte es ja vorher auch schon entscheiden können. Also einer von beiden war es, glaube ich, den Mirko Pankowski dann entschärft hat. Ne? Und du hast ja eben schon gesagt, die Haie hätten es in der Verlängerung ja auch entscheiden können. Ne? Jason Bass mit der großen Chance, die Haukeland dann irgendwie meiner Meinung nach an den Pfosten lenkt. Hätte halt genauso gut die Entscheidung sein können. Andreas Thuresson, der über die rechte Seite kommt, frei vor Haukeland auftaucht, den Schuss konnte er auch abwehren. Also im Endeffekt muss man sagen, die Haie haben es halt aufgrund ihres echt miserablen Powerplays selbst aus der Hand gegeben. Und auf der
anderen du hast 2 Tore im Powerplay gemacht, ne? Müssen wir mal dazu noch sagen, trotzdem.
Ja, aber trotz alledem, ey, du hast 2x5 gegen 3 liegen lassen, ne? Also fast 3 Minuten 5 gegen 3. hast du ergebnislos oder ereignislos verstreichen lassen, weil du halt ganz viel gekreiselt bist durch die Zone. Du hast bis im Endeffekt damit geendet. Wir haben uns ja beide angeguckt, dass auch dann gesagt, so, wieso steht Nick Balen auf einmal im Slot im Powerplay und auch bei 5 gegen 3? Irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Ein Gregor McLeod, der in den ersten Spielen über die rechte Seite den Quarterback gegeben hat, der da aufgelegt hat, in die Zone gezogen ist und dann den Schuss gesucht hat, kreiselte plötzlich auf die ganz andere Seite. Dann stand ein Andreas Tugusson an der blauen Linie, Nick Balen, wie gesagt, im Slot. Also das sind alles so Faktoren, wo ich sagen muss, oh, liebe Haie, also was ihr da analysiert habt und was ihr euch da rausgesucht habt, also das war wirklich mal gar nichts, denn das ist ja total nach hinten losgegangen.
Ja, das muss ich tatsächlich sagen, fand ich so die besten Momente, die wir bei 5 gegen 3 hatten, weil da war wenigstens mal ein bisschen Kreativität drin, ne? Da wurde man ein bisschen
sortiert. Ja, was kam zum Tor?
Ja, aber da lief die Scheibe mal ein bisschen anders als sonst, ne? Also,
ja, gut, aber
das ist
ja,
so der Moment, wo du das machen kannst, ne? Ich erinnere mich an ein Spiel in München, ein 5 gegen 3, wo auf einmal Christian Ehrhoff im Slot war und das dann funktionierte. Das haben die Haie damals versenkt. Ich habe danach ein legendäres Interview mit Patrick Hager geführt, genau über diese Situation. Ja. Schöne Grüße an Patrick Hager an der Stelle. Das kann funktionieren und dann kommt Kreativität da rein. Aber die Haie haben es dann immer noch nicht zustande gebracht, da mal diesen Puck in den Slot zu bekommen, wo dann wenigstens mit Balen mal einer stand, der im Leben nicht der Slotspieler ist, aber er war wenigstens da.
Ja, okay, den Punkt gebe ich dir, der war da richtig, weil in den ersten Spielen war es eigentlich, glaube ich, immer Kamera, der quasi die, sag mal, Relaisstation im hohen Slot gespielt hat und von dort aus die Scheiben hat prallen lassen für einen Doppelpass oder abgelegt hat oder weitergeleitet hat. Aber du beraubst dich ja jeder Stärke. Du nimmst deinen Schützen aus dem linken Bullykreis Tugusson sein Office, packst ihn an die blaue Linie, nimmst dann den Linksschützen McLeod, den du auf die Seite stellst, der überhaupt nicht für den Direktschuss dann da ist, den brauchst du quasi gar nicht respektieren als Verteidiger. Und der andere Punkt ist, wie haben es manche Trainer schon mal gesagt, lass sie doch einfach außen rum kreiseln und spielen außen rum, passiert eh nichts. Und richtig, wenn du dann halt, wie du sagst, im Endeffekt den Puck nicht in den Slot bringst, dann kann es auch nicht gefährlich werden. Und das ist das, was die DG halt dann gemacht hat. Die haben sich im Slot zurückgezogen, haben das dicht gemacht, haben die Anspielstation weggenommen und haben die Haie draußen kreiseln lassen, wie bescheuert. Und da ist halt nichts bei rumgekommen. Und das haben die ersten Spiele nicht gemacht und waren da erfolgreich. Jetzt bringen sie da ganz viel Bewegung rein. Und was ist? Ja, der Gegner zieht sich zurück und es passiert gar nichts. Außer die 2 Tore im dritten Drittel. Aber die waren ja vom Setup her auch völlig anders. Nämlich wieder an das angelehnt, was wir halt aus den ersten Spielen gekannt haben.
Ja, also von daher, es lief bei weitem nicht alles rund im Haie Powerplay. Ich fand das 5 gegen 3 in der Vorbereitung auch deutlich besser. Da war Grenier mit dabei, glaube ich, anstelle von McLeod. Dann hast du zwar hinten 3 Rechtsschützen, aber die können dann wenigstens rotieren, wie sie lustig sind. Und du hast immer einen
auf der
richtigen Seite zum Schuss, ne?
Ja, da haben ja Grenier und Tugusson das Setup aufgezogen, was halt jetzt Veroni und Clark gemacht haben.
Genau.
Und das war im Grunde genau das Gleiche.
Ja, und wenn du mich fragst, wenn du 5 gegen 3 spielst und du hast ja wirklich dann die Möglichkeit, auch ein bisschen deine Überzahlformationen zu mischen. Ich würde tatsächlich einen Freddy Storm da mal versuchen bei so einer 5 gegen 3 als der Spieler im Slot anstelle von Maxi Kamera, der das bei weitem nicht schlecht macht. Aber ich glaube, dass dir ein Freddy Storm da nochmal so eine andere Note und nochmal einen besseren Bumper gibt, als es Kamera tut, wenn du das dann eben, was die Haie ja gemacht haben, diese 100 Sekunden und vorher die 80 mit derselben Formation durchspielen lässt. Ne? Das ist natürlich auch was, wechsel halt im Zweifelsfall mal durch.
Ja, und vor allem, du kennst die Stärken von Kamera doch vorm Tor. Den kannst du ja genauso in den Slot packen. Ne? Stell Maxi Kamera vor das Tor oder positionier ihn links oder rechts neben dem Tor, völlig egal. Und ne, Freddy Storm in den hohen Slot als Relaisstation, ja, wieso nicht? Aber gut, wir sind am Anfang der Saison, die Haie haben es ausprobiert. Es hat nicht funktioniert, ich hoffe, sie werden ihre Lehren daraus ziehen.
Markus, ich möchte dazu sagen, es ist schön, dass wir uns noch drüber ärgern können, weil über eine Derby-Niederlage ärgere ich mich immer besonders. Und wir sind trotzdem noch an der Spitze der Tabelle. Abschließend würde ich dazu jetzt sagen, wir haben es aber schon wieder nicht geschafft, eine Serie zu starten mit mehr als 3 Siegen. Verdammte Kacke.
Ach ja, 4. Spieltag. Wir starten einfach am Donnerstag eine neue Serie.
Ja, am Donnerstag geht's weiter. Da hast du völlig recht, Markus. Und bevor wir jetzt aber zu den nächsten Haie-Spielen kommen, gucken wir natürlich mal, was dieses Wochenende in der DEL so gewesen ist. Gucken uns wieder so 1-2 Partien an. Und ein kleiner Blick auf die Tabelle vorab. Wir haben es gesagt, die Haie weiterhin auf 1. Dahinter inzwischen schon der Favorit gelandet, die Adler Mannheim. Schwenningen 3, Berlin 4, München 5, Ingolstadt 6, Straubing 7. Das ist bis auf Schwenningen das, was man in den ersten 7 erwartet hat. Zumindest in der Saison. Korrekt. Frankfurt auf 8, Nürnberg 9, die Grizzlies auf 10, Bremerhaven 11, Iserlohn 12, Augsburg 13 und Düsseldorf trotz Derby-Sieg weiterhin auf 14. Und ich habe gestern schon bei Bissl Hockey drüber gesprochen, aber wir haben es eben auch schon mal gesagt, Schwenningen und Wolfsburg ist natürlich so ein bisschen das Kontrastprogramm gerade, ne?
Das ist ganz ehrlich, das ist schon verrückt. Wir hatten es beim letzten Mal, wo wir gesagt haben, Schwenning gewinnt halt 7-2 in Iserlohn, um dann am nächsten Spieltag in Ingolstadt mit 7-2 abgewatscht zu werden. Die waren da ja völlig chancenlos. Erster Saisonstart von Cody Brenner, der dann auch 60 Minuten lang im Tor bleiben musste. Also der arme Kerl. Ich glaube, in Bietigheim ging das auch schon das eine oder andere Mal so. Und jetzt ereilt es ihn in Schwenninger Tor halt wieder. Und also Schwenning ist schon wirklich, da weißt du jedes Spiel nicht, was du bekommst. Ne? Also es kann extrem in die eine Richtung gehen und extrem in die andere Richtung. Wenn das dann halt siehst, ne, 7-2 in Iserlohn gewinnen, 7-2 in Schwenning verlieren. Und dann hatte man schon auf den Lippen liegen, Schwenning ist in der Realität wieder angekommen, ne? Ja, und was machen sie dann im nächsten Spiel? Schlagen zu Hause Wolfsburg 5-0.
Ja, und das ist so dieses Ding, ne? Deswegen haben wir uns die beiden ja auch so ein bisschen angeguckt. Bei den einen läuft's, bei den anderen läuft's halt nicht, ne? Wieder 5 unterschiedliche Torschützen in diesem Spiel für Schwenningen. Also wieder keiner, der da doppelt getroffen hat. Das ist schon nicht verkehrt, was sie da vorne bringen. Ja, die haben jetzt mal ein Spiel richtig in den Pott gegriffen, ne, bei dem 2-7, aber eben dafür halt auch vorher mein 7-2 gemacht, jetzt ein 5-0 gegen Wolfsburg, vorher Mannheim eben geschlagen am ersten Spieltag. Und wenn du guckst, ne, Mannheim, Ingolstadt, Wolfsburg, das ist jetzt nicht das Schlechteste, was sie hatten.
Ja, das ist richtig, aber vielleicht kommt noch die Spielweise der Gegner und den Schwenningen dann irgendwie entgegen. Man muss halt gucken, wie sich das halt über die Saison relativiert. Ne? Wenn es halt gegen Teams geht, die eigentlich aus den unteren Tabellenregionen angesiedelt sein sollen, wie sich halt da verkaufen. Ne?
Iserlohn 7-2, ne?
Ja. ich glaube, da hat die Iserlohn so ein Off-Day. Weil zu Hause Iserlohn 2-7, das werden die auch nicht jeden Spieltag erleben. Man kennt Iserlohn, wir kennen es jetzt aus der Vorbereitung wieder und haben gesehen, ne, wie Iserlohn zu Hause spielen kann. Auch da wieder, ja, es war nur Vorbereitung, aber trotz alledem, wenn die Iserlohn zu Hause mal ins Laufen kommen, dann kann das auch in die komplett andere Richtung gehen. Und sie haben ja bei weitem keinen schlechten Kader beisammen, vor allem in der Offensive nicht. Und ja, aber Schwenningen, ist ja halt die Frage, wie es ist, wenn sie das Spiel halt wirklich aktiv machen müssen, weil der Gegner ihnen das alles überlässt, ne, wie es halt dann aussieht. Und das muss ich erst zeigen. Aber es ist dasselbe wie bei den Haien auch, ne? Das ist halt auch die Frage, wie agieren die Haie, wenn sie das Spiel machen müssen? Gegen die DEG, ja, ist jetzt über weite Strecken das Ganze nicht ganz so gut gewesen. Ne? Von daher muss man alles mal schauen, wie sich das entwickelt. Wenn einmal so eine ganze Serie gegen die ganze Tabelle durch ist, wie man sich so präsentiert hat, was man da für Schlüsse zieht. Und sagen wir mal, ab dem 15., 20. Spieltag kann man wahrscheinlich bei den meisten Teams sagen, jo, dahin wird die Reise definitiv gehen diese Saison.
Wir werden doch bestimmt wieder eine dritte Saisonzusammenfassung in der Deutschland-Cup-Pause machen. Kann man doch die Uhr nachstellen, Markus.
Das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir hinkriegen.
Zweites Spiel, wo wir mal kurz drauf gucken. Allerdings wegen Off-Ice-Geschichten eher ist der Sieg von Nürnberg gegen Düsseldorf, das 4-1 am Freitag. Ja, das war das Patrick Reimer Retirement Game, ne, zwischen den beiden Teams, für die er in der DEL gespielt hat. Am Ende gewinnt Nürnberg das dann auch standesgemäß. Und ja, damit ist das Thema Reimer in Nürnberg jetzt dann zumindest erstmal, was das Sportliche auf dem Eis betrifft, dann auch mit dieser Zeremonie beendet. Und ja, was soll man sagen? Ein großer Sportsmann, Rekorde gebrochen, leider nie die Meisterschaft geholt, aber dafür mehrfach Spieler des Jahres, Olympia Silber, da war er mit dabei, beste Statistiken, ne? Und da war gestern tatsächlich dann auch nochmal drüber geguckt, gerne nochmal reinhören, wie gesagt, bei Bissl Hockey. Ich kenne niemanden, auch jetzt in Köln nicht oder so, auch wenn er mal für die DEG gespielt hat, der irgendwas Schlechtes an Patrick Reimer findet.
Ich glaube, Patrick Reimer ist auch ein alles in allem total sympathischer Kerl, der halt auch nie ein schlechtes Wort über jemanden über die Lippen gebracht hat, ne? Und von daher, der hat noch nie Angriffsfläche gegeben, wie es halt vielleicht andere Spieler getan haben im Laufe ihrer Karriere.
Man kann man auf der anderen Seite sagen, dieses Bad Guy-Gen ist komplett bei seinem Bruder gelandet.
Ja, zum Beispiel kann man sagen, ne? Was ich halt noch sagen, also ich denke mal, er kann vollstens zufrieden jetzt in den Ruhestand gehen, wenn er auf seine Karriere zurückblickt. Ne? Du hast gerade ein paar Highlights genannt. Klar, zum großen Wurf Meisterschaft hat es nicht gereicht, ne? Aber Olympia Silber, so seine Generation, wenn man dann sieht, manch einer würde wahrscheinlich sagen, wo hätte ich gerne gehabt und dafür auf eine Meisterschaft verzichtet. Von daher kann man nur sagen, danke für die Zeit, die du in der DEL auf dem Eis gestanden hast und dir sowohl die eigenen als auch die anderen Fans mit deinen Leistungen verzückt hast, und genieß den Ruhestand, Patrick Reimer. Alles Gute.
Und dann kommen wir jetzt, ich schneide das Thema einmal kurz an, ne? Auch da verweise ich gerne auf Bissl Hockey, da haben wir uns wirklich den Mund fusselig drüber geredet. Düsseldorf hat einen neuen Spieler verpflichtet, Kenny Agostino, einfach hier.
Machst du mal einen harten Cut.
Nur, ja, ne, einfach nur hier der Chronistenpflicht wegen genannt. Wie gesagt, da reinhören, wir sprechen lang und breit über dieses Thema und ziehen das auch ein bisschen größer komplett auf. Wir gehen ins nächste Wochenende, Markus, und ich hätte eben den Übergang schon gerne genommen. Wie oft kommt es vor, dass Iserlohn 2-7 zu Hause verliert? Das dürfen Sie am Donnerstag wieder gerne machen, denn da sind die Haie nämlich zu Gast.
Ja, es wäre schön, wenn Iserlohn am Donnerstag 2-7 zu Hause verliert. Alles in allem wäre es doch schön, wenn die Haie einfach mit 3 Punkten aus Iserlohn wieder nach Hause fahren würden. Das Ergebnis ist für mich völlig zweitrangig. 3 Punkte ist das, was zählt am Donnerstag. Du weißt auf jeden Fall, was du am Donnerstag am Seilersee bekommst und was du brauchst, nämlich harten Kampf, gute Special Teams und von der ersten Minute an bereit sein und das Tempo mitgehen, was Iserlohn mit Sicherheit an den Tag legen wird.
Eine schöne Sache ist, was man nicht mehr braucht in Iserlohn, wenn man als Presse da ist, ein Schirm. Den kann man sich inzwischen Gott sei Dank sparen. Aber wenn man den Schirm gebraucht hat, war man sich wenigstens sicher, die Haie haben ein sehr gutes Spiel gespielt oder die Schiris waren einfach scheiße.
Ja, super. Was für ein Markenzeichen. Der Laptop schwimmt im Bier oder was auch immer für Flüssigkeiten. Die Haie spielen gut. Hervorragend.
Ja, würde ich im Zweifelsfall nehmen, ne? Also Donnerstag die Haie in Iserlohn. Die sind so semi in die Saison gestartet, ne? 4 Spiele, 4 Punkte. Ein Sieg, 2 Niederlagen, eine Niederlage im Shootout, die sie sich gefangen haben. Also ähnlich wie die Haie, nur umgekehrt in die Saison gestartet. Und ja, wie gesagt, es ist immer ein heißer Tanz in Iserlohn. Ne? Und ich glaube, die wollen natürlich auch so ein bisschen von diesem 2-7 zurückkommen. Jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Die haben gegen Schwenningen 2-7 verloren. Die haben dann zu Hause gegen Ingolstadt 2-3 im Shootout verloren. Das war dann schon wieder eher so richtig Iserlohn-Style, ne?
Ja, richtig. Und das ist halt das, worauf man sich am Donnerstag auch einstellen muss. Ich glaube, das 2-7 kann man getrost beiseite legen. Man kennt es auch wieder aus der Vorbereitung, ne? Und aus den letzten Saisons. Ne? Man weiß, wie Spiele am Salersee sind. Vielleicht schafft es ja auch Moritz Müller am Donnerstag wieder zu glänzen und seinem Ruf dort alle Ehre zu machen vor Ort. Oder Andreas Thoresson packt dann wieder 3 Tore, glaube ich, im Powerplay aus mit gebrochenem Schläger 2 Stück. Also Spiele in Iserlohn schreiben gerne ihre eigenen Geschichten.
Ja, wir wissen am Donnerstag schon, wie es dann am Samstag weitergeht. Denn der Gegner von den Haien am Samstag, die Adler Mannheim, die sind ja momentan Zweiter hinter den Haien in der Tabelle. Die spielen allerdings tatsächlich morgen schon in Frankfurt. Und das heißt wirklich, am Donnerstag könnte man je nachdem schon sagen, das wird ein Spitzenspiel Erster gegen Zweiter am Samstag in der Lenxess Arena. Muss man zu Mannheim noch groß irgendwas sagen? Eigentlich nicht, ne?
Nee, zu Mannheim brauchst du eigentlich nie groß was sagen.
Also die tun sich momentan gegen die Kleinen schwer, ne? Die verlieren gegen Schwenning. Gut, die sind jetzt, wenn man die Tabelle guckt, gar nicht so klein aktuell, okay. Aber auch gegen Iserlohn hat Mannheim jetzt nicht ganz so gut ausgesehen am Freitag, ne? Das 4-2 haben sie es zwar am Ende gemacht, aber das war ja ein 0-1. Das war ein 1-2. Das war nicht alles eitel Sonnenschein da in Mannheim.
Ja, da gibt's, so wie ich das jetzt verfolgt habe, halt auch unterschiedliche Sichtweisen. Ne? Die einen sagen, die Adler betreiben gerne wieder enormen Aufwand und Chancenwucher, nutzen einfach die Vielzahl ihrer großen Chancen nicht, die sie sich erarbeiten oder spielen. Die anderen sagen, ja, das ist noch so ein bisschen systemgeschuldet. Man spielt halt viel, viel offensiver mit extremem Vorcheck und ist dadurch in der Defensive etwas anfälliger. Das hat man, glaube ich, auch beim 0-1 oder 1-2 gesehen, wo die 3 Stürmer im Mitteldrittel versuchten, irgendwie der ganzen Szenerie hinterher zu hecheln und die beiden Verteidiger der Adler gegen die Iserlohner Offensive auf verlorenem Posten standen. Ich glaube, das hat der Sven auch mal gesagt, oder was der Phil, das muss ich erstmal so ein bisschen einpendeln, so vom System her, und man wird viele, viele Konter schlucken. Das zeigt sich jetzt auch am Anfang der Saison, aber ich denke, die Adler sind halt offensiv so brandgefährlich und so breit aufgestellt. Wenn man halt wieder sieht, wie Matthias Plachter jetzt am Anfang der Saison performt, wenn er dann seinen Schuss auspackt. Also da wird auf die Haie eine schwere Aufgabe zukommen am Samstag, aber das kennt man. Die Duelle jetzt, die jetzt folgen, halt Donnerstag und Samstag, das sind auch emotionale Duelle, und ich denke mal, da werden die Haie schon von vornherein genau wissen, wie sie da rangehen müssen und was auf sie zukommt.
Ja, die Haie starten dann zwar den 6. Spieltag, beschließen aber den September, denn der Rest vom Spieltag ist dann erst am Sonntag. Ist das erste Samstagsspiel, was so offiziell von der DEL auch so angesetzt worden ist, was nichts mit Hallenverlegung oder Ähnliches zu tun hat. Das probiert die DEL in diesem Jahr bei ein paar Spieltagen. Ich glaube, die Haie sind insgesamt 3-mal mit dabei und nur 1-mal zu Hause.
Kann sein.
Ich glaube, in Mannheim am 30.12. Wobei der 30.12., das ist ja wieder so ein kompletter Spieltag. Ne? Das würde ich jetzt gar nicht mal so damit reinziehen. Aber irgendwo sind die Haie dann noch mal auswärts an einem Samstag mit dabei.
Es ist aber trotzdem interessant, das ganze Konzept, weil es läuft ja im Grunde parallel zum Bundesliga-Topspiel.
Ja. Ja, ich bin da mal gespannt, ne, was das so gibt. Wie sich das entwickelt, das werden die Zahlen zeigen, die wir wahrscheinlich eh nie sehen werden. Also Einzelauswertungen kriegt man ja nicht von der Telekom zu den Spielen,
ja, sondern wirklich nur so vereinzelt. Aber generell, ne? Muss man das mal sehen, um den Bogen halt irgendwo jetzt auch zu spannen. Also du hast halt, ne, das Bundesliga-Topspiel, was ja um 18:30 anfängt.
Ja.
Und wenn du dann jetzt die Pressemitteilung der Haie von gestern, von heute siehst und wo dann die Rede davon ist, dass halt zum Spiel am Samstag schon über 15.500 Tickets verkauft sind, ja, und dann vorausschauen auch noch das Dienstagsspiel am Feiertag gegen Augsburg, wo dann schon über 16.000 Tickets verkauft sind. Also wenn du Samstag dann das Bundesliga-Topspiel dazu nimmst, ne, scheint ja zu funktionieren erstmal. So.
Ja. Und aus Kölner Sicht sehr glücklich natürlich, dass das Topspiel am Samstag nicht der FC ist.
Die spielen aber Samstagmittag, oder?
Die spielen am Samstagnachmittag. Ich meine auch sogar zu Hause, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt lass mich mal ganz kurz.
Aber nicht gucken. So ein Derby oder so.
Nee, das ist, lass mal ganz kurz schauen. Das ist ja dann der 6. Spieltag in der Bundesliga. Die spielen gegen Stuttgart.
Wow.
Ganz normal um 15:30 Uhr. Also da kann es natürlich auch sein, dass der ein oder andere FC-Fan dann eben nochmal den schnellen Weg über die 1 sucht, also die Bahnlinie 1, nicht die Autobahn 1, um dann noch in die Arena zu kommen. Und er wäre wahrscheinlich pünktlich, wenn er pünktlich im Stadion rauskommt. Es sind dann 1,5 Stunden Zeit. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Vielleicht macht das auch der ein oder andere. Und deswegen sind schon so viele Tickets weg. Weiß ich nicht. Kann gut sein.
Na gut. Ist so ein ewig junges Duell, von daher. Ja. Mannheim zieht eh immer und dann auch Samstag. Eigentlich ein attraktiver Spot, von daher. Und außerdem, es herrscht ja massig Euphorie in Köln, wie man jetzt die ersten Spiele gemerkt hat. Ne? Die Zuschauerzahlen schießen ja durch die Decke. Und ich denke mal, da ist man auch im Verein echt froh über diesen Saisonstart.
Ja, du hast es angesprochen. Wir nehmen das 3. Spiel jetzt noch mit rein, weil das ist ein Dienstag, das ist der Feiertag. In der kommenden Woche, also wenn wir aufnehmen, heute in einer Woche, da spielen die Haie dann zu Hause gegen Augsburg, die aktuell auch mit der DEG im Tabellenkeller rumdümpeln, haben jetzt das erste Spiel gewonnen gegen Nürnberg am letzten Sonntag und sind da auch so ein bisschen in der Liga angekommen. Wird man mal sehen. Bis dahin sind noch 2 Spiele. Mal schauen. Vielleicht sind die Vorzeichen dann eben auch schon wieder ein bisschen anders, als sie es jetzt sind. Kompletter Spieltag auch da an diesem Dienstag, weil eben Feiertag. Und ich darf noch mal gerne die DEL-Seite verfluchen. Ne? Spielplan, ja, die sind nach Datum sortiert, ja, die sind nicht nach Uhrzeit sortiert. Ne? Also man muss da sich auch ein bisschen durchfuchsen, wann da die einzelnen Spiele stattfinden. Nicht das letzte Spiel eines Spieltags, was da steht, ist unbedingt das 19-Uhr-Spiel. Nein, das kann irgendwo dazwischen stehen.
Ein Suchspiel.
Ja, so ein bisschen. Ne? Markus, wenn wir noch mal ganz kurz auf Augsburg gucken, wie gesagt, die haben die Spiele, die sie verloren haben, gar nicht mal so hoch verloren. Ne? Also die haben knappe Dinger dabei gehabt. Wie gesagt, jetzt Nürnberg geschlagen. Und wenn man so ein bisschen guckt, haben die natürlich auch dann die beiden neuen Finnen mit Hakulinen und Karjalainen mit dabei, die gut in die Saison gekommen sind. Mit
oder fehlt da noch Otto Rantakari? Es sind noch 3.
Ja, der kommt natürlich noch zu, aber ich weiß, so punktmäßig, ne, da sind die beiden natürlich ein bisschen vor Rantakari, der ist ja auch wirklich ganz kurzfristig erst verpflichtet worden mit dem Ausfall von Wasowski kurz vor Saisonbeginn. Und da hat ein ehemaliger Kölner jetzt am Wochenende zum ersten Mal getroffen in dieser Saison, Mick Köhler, der ist auch wieder in der DEL angekommen und den begrüßen wir dann auch wieder in Köln, ebenso wie Alex Oblinger, der ja letztes Jahr noch das Haie-Trikot getragen hat.
Hot Take, der wird bestimmt ein Tor machen.
Du hast jetzt Üffing-Angst, ne, und musst das jetzt einfach mal raushauen, ne?
Nee, ich tue das einfach nur für einen guten Bekannten von uns, der in Berlin wohnt. Grüße nach Berlin, habe Jan, der sich gerne auf solche Sachen stürzt, ne, erstes Tor und so, und ehemalige Treffen auch immer gerne gegen uns, von daher musste das jetzt irgendwie sein.
Den musstest du jetzt unterbringen, alles klar. Markus, haben wir was vergessen?
Ich gucke, wir haben über Tickets gesprochen, wir haben über die nächsten 3 Gegner gesprochen, wir haben uns die Tabelle angeguckt, wir hatten einen Rückblick auf die letzten Spiele, wir haben uns Schwenningen angeguckt, wir haben Wolfsburg gehabt. Boah, fehlt was?
Glaub nicht, ne?
Na, Gregor McLeod ist nicht mehr Topscorer. Matthias Plachter ist jetzt auf Platz 1.
Mit ja, Benz gut. Das ist so früh in der Saison. Ja. Da bin ich doch komplett raus.
Das geht noch. Der kommt wieder. Keine Sorge. Also, Es sind ja vier Haie unter den, ja, nee, anders gesagt, es sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Haie unter den ersten 15, ne, von daher.
Ja, gibt viel Geld, gut, wenn das am Ende der Saison immer noch so ist, für meine Saisonwette.
Also wenn 7 unter den ersten 15 sind,
Ja, da gibt's ein bisschen Geld. Aber Markus, ich entlasse dich nicht aus dem Sharkbite. Wie viele Punkte holen wir denn aus den drei Spielen?
Ach nee, nicht schon mal. Ja. Oh, wie viele Punkte holen wir denn? Wie viele Punkte holen die Haie denn? Ja, Iserlohn habe ich ja gerade schon gesagt, Siegesserie wird gestartet, also 3 Punkte gegen Iserlohn buche ich mal safe ein.
Wenn du eine Siegesserie startest, ist klar, dass du irgendwo bei 7 bis 9 irgendwo rauskommen musst, ne?
Ja, danke für den Spoiler, super. Dann kann ich mir ja alle weiteren markanten Worte jetzt sparen. Dann sage ich jetzt mal, die Haie holen aus den nächsten 3 Spielen 8 Punkte.
Ich bin ja froh, dass du nicht 7 gesagt hast, weil 7 war nämlich so mein Anlaufpunkt. Punkten in allen 3 Spielen, ob sie alle 3 gewinnen, weiß ich nicht, aber geholt wird auf jeden Fall überall was. Und je nachdem, wie die Punkte dann fallen, könnte das nach diesen 3 Spielen auch immerhin weiterhin reichen, oben an der Tabelle zu stehen.
Okay, dann setzt du jetzt einen drauf. Es könnte nicht nur reichen, es wird reichen.
Ja, das kommt drauf an, bei meinen 7 Punkten, wie das eben, ob man da gegen Mannheim nur den einen Punkt holt oder ob man den woanders holt.
Nächstes Jahr gegen Mannheim wird kein Punkt abgegeben. Forget it. Grüße nach Mannheim. Hallo Sven, hallo Phil. Keine Chance.
Ich lasse das jetzt als abschließende Worte von dir einfach mal so stehen. In diesem Sinne, ne? Folgt uns, liked uns, wie auch immer das in den sozialen Netzwerken heißt, ne? Bewertet gerne den Sharkbite auf Spotify, in den Podcatchern, die ihr so nutzt. Macht das gerne, bringt uns auch immer ein bisschen was an Zuhörern, beziehungsweise dann rutschen wir eben ein bisschen hoch in den Rankings. Dann finden uns auch mal welche, die sich vielleicht nicht ganz so für die Haie interessieren. Diese Woche muss man natürlich ganz klar sagen, das gilt sonst auch immer, aber diese Woche noch ein bisschen mehr, ein bisschen Hockey hören, ne, andere Podcasts im Eishockey-Bereich machen da auch immer eine gute Arbeit. Eiszeit FM in Mannheim an dieser Stelle noch erwähnt. Ist so der einzige Fan-Podcast bei den nächsten 3 Gegnern, den man da noch nennen kann. Oder und schreibt uns eine Mail an sharkbitepod@gmail.com. Diese Woche leider nichts gekommen, aber ihr habt es gemerkt, letzte Woche der Manuel, der uns geschrieben hatte, die Tabelle, die haben wir mit reingenommen. Ja, wenn ihr das machen wollt, dass wir was besprechen, was ihr euch wünscht, dann schickt ihr uns da eine Mail. Oder aber auch, ne, wenn ihr wie die Verena mal einen Artikel bei uns auf der Seite veröffentlichen wollt, dann schickt uns den doch auch einfach mal zu. Selber Adresse, sharkbitepod@gmail.com. Ja, wir sind ein bisschen kritisch. Ja, wir gucken, ob das passt und ob uns das qualitativ gefällt. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich lasse den Markus jetzt nicht mehr zu Wort kommen, weil er hat eben seine letzten Worte schon gesagt. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche und durch die nächsten 3 Haie-Spiele. Bis bald. Ciao.
Tschö, sage ich aber noch. Tschö.
Ja, erstmal Gratulation an Thomas und an Düsseldorf zu den 2 Punkten heute Nachmittag. Ja, zum Spiel. Ich glaube, es war das Derby. Wonach die Leute lechzen, das wollen die sehen. Ich glaube, es war ein aufregendes Spiel, spannend. Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt, wenig Platz auf dem Eis. Zum Spiel will ich gar nicht so viel sagen, weil es ist, es waren Sachen dabei, die mir gut gefallen haben. Es waren auch Sachen dabei, an denen wir arbeiten müssen. Ich glaube insgesamt, sobald du in den Shootout gehst, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Heute hatte Düsseldorf am Ende das Glücklichere. Ein bisschen mehr Glück am Ende im Shootout, aber insgesamt bin ich zufrieden, wie die Mannschaft jetzt gearbeitet hat in den ersten Wochen. Ich glaube, es ist ein bisschen, gibt uns ein bisschen einen Geschmack für das, was auf uns zukommt. Heute war ein Grinding-Game, wo auch die Scheiben nicht so für uns gesprungen sind, wie vielleicht in den ersten paar Spielen. Und da musst du durch. Das ist das, was sie lernen muss und wo sie besser wird in diesen Situationen. Und ich glaube, jeder ist da enttäuscht in der Kabine. Wie gesagt, sind zu viele gute Sachen jetzt die bei uns auf unserer Seite sind, um sich jetzt mit einem Spiel hier ein bisschen, dass wir unzufrieden sind. Ich glaube, wir sind auf richtigen Weg, machen einen guten Job. Heute hat Düsseldorf am Ende dieses glücklichere Ende gehabt, aber insgesamt hat mir das Spiel gefallen und ich glaube, ja, der Weg geht weiter und am Donnerstag spielen wir gegen Iserlohn in Iserlohn und dann müssen wir hellwach sein. Dankeschön.
Vielen Dank, Uwe. Gibt es Fragen oder Interesse? Bitte.
Du hast gesagt, viele gute Sachen, vor allem das Powerplay Anfang des letzten Drittels, war dann vielleicht die vergebene 5 gegen 3 Überzahl mit dem letzten Drittel so ein bisschen der Knackpunkt, dass das da wieder reingekommen ist?
Die Frage zur 5 gegen 3 Überzahl im letzten Drittel?
Ja, wir können, wenn du jetzt auf individuelle Szenen eingehst, wir haben bei 3 gegen 1 einen Breakaway. Ne? Das sind also, dann ist das Spiel auch vorbei. Also das ist, ich glaube, das sind einfach viele, viele Situationen. Und es war ein aufregendes Spiel, spannendes Spiel. Beide Mannschaften haben auch auf Sieg gespielt. Du konntest sehen, es hat sich nicht. Düsseldorf musste dann natürlich. Wir waren vielleicht ein bisschen zu offen in der Situation. Vielleicht haben wir zu viel gewollt. Aber wie gesagt, das ist auch so ein bisschen der Prozess, den du durchläufst. Dass du schaust, wo sind deine Stärken, woran musst du arbeiten. Dass wir am Ende das Spiel clever über die Runde spielen, über die Zeit spielen, das gehört auch dazu. Das sind auch Sachen, die du als Mannschaft dann herausfinden musst. Und da sind wir.
Eine Frage. Letztes Jahr habt ihr in Düsseldorf in der letzten Sekunde den Ausgleich geschossen mit Baptiste. Heute stand in der letzten Sekunde Clark auf einmal frei vor Bankowski. Denkt man dann über sowas nach, dass sich alles irgendwie ausgleicht? Oder wie hast du die Situation gesehen?
Ja, das war natürlich für uns ein super Spiel, auch eine gewisse Initialzündung für unsere Saison, muss man schon ganz klar sagen. Aber ich glaube nicht, dass ich in dem Moment an sowas denke. Das ist, heute war ein spannendes Spiel, Torchancen auf beiden Seiten. Ich glaube, beide Torhüter standen im Rampenlicht, haben gute Big Saves gemacht. Wie gesagt, das ist das Spiel, was jeder sehen will. Natürlich hoffst du, dass du das am Ende gewinnst. Das ist uns heute nicht gelungen. Aber trotzdem war es ein super Spiel und ein gutes Spiel für Eishockey.
Neumark, first loss of the season and a tough one in the Derby. Take me through the game.
Yeah, I mean, kind of a roller coaster game. The play emotionally, we battled the whole game and then we take the lead there 3-1 in the third. And, we give 2 goals, like, by the end, and then crazy shootout, anything can happen in the shootout, so it's unfortunate, but looking on the bright side, we have a really good start of the season, we have a good team, so we got to stay positive and, keep going and as a team.
Power play was working at the start of the third period, but then there was a 5-on-3 when you didn't score. Did that change the momentum of the game?
Yeah, I mean, it could, like 5-on-3 usually... I would say like 3 out of 4 at least you should score, and we had 2 tonight and we didn't score, so we gotta figure that out. We had 2 big goals on the power play to get the boys going, but every time we step on the ice we gotta get the job done. So
Uwe talked about the first 4 games you had till now, that they were most of all good. How do you see your first 4 games?
Yeah, it was 3 really good games. Tonight was a little bit of an off day, I feel. Like, it was a battle, I feel the energy was not top, but we battled. And, at the end of the day, like I said, we're up 3-1. They come back, and then it's 50-50. We had a chance to close the game, and we didn't, so we got to learn from that. And
what do you expect from the next game on Thursday in Iserlohn? It's a lot small barn.
Yeah, exactly, and they dominated us in the training camp. It was our only loss, so, it was training camp, but it was still sucks, so, we have to be ready. They have a young team, they work hard, so we have to be ready, and